DW Menschen und Märkte.
Klimakonferenz in Madrid mit schwachem Ergebnis. Boris Johnson plant Milliardeninvestitionen. Italienische Regierung rettet Volksbank und Krise im Libanon. Kliniken warnen vor dem Kollaps. Das sind unsere Themen zum Start in die Woche. Mein Name ist Paul-Christian Britz. Die neue Woche startet mit den Nachwehen aus der Vergangenen. Wie ein Muskelkater liegt die Klimakonferenz über diesem Montag. Es war die bisher längste Klimakonferenz, bei der Regierungen aus 196 Staaten in Madrid um eine Einigung rangen. Ihr Ziel? Die Erderwärmung auf unter 2 Grad Celsius zu halten. Immer wieder war das Abschlussplenum verschoben worden, doch am Ende stand Enttäuschung, trotz hoher Erwartungen. Werner Eckert berichtet aus Madrid.
Markige Worte zu Beginn. UN-Generalsekretär Antonio Guterres gibt den Druck der Jugendbewegung auf den Straßen und die wissenschaftlichen Daten, die den Klimawandel immer klarer und folgenreicher zeichnen, an die Delegierten in Madrid weiter.
There is no time and no reason to delay.
Es gibt keine Zeit und keinen Grund zu zögern. Lasst uns zeigen, dass wir auch den politischen Willen haben, den die Menschen einfordern. Alles andere wäre ein Betrug an der Menschheit und allen kommenden Generationen. Wir haben das Tempo der Klimaveränderung und die Risiken unterschätzt, schlägt der Chef des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Johann Rockström, in die gleiche Kerbe.
We have underestimated the pace of change and we have underestimated the risks we're facing.
Und diese Fakten treiben die Menschen auf die Straße, auch in Madrid. Ihre Ikone ist die junge schwedische Gründerin von Fridays for Future, Greta Thunberg. Mehrfach spricht sie auch auf dem Konferenzgelände. Die größte Gefahr besteht darin, dass Politiker und Firmenbosse nur so tun, als handelten sie, obwohl nichts dabei herauskommt, außer clevere Schachzüge und PR-Tricks.
Apart from clever accounting and creative PR.
Man konnte das als Warnung an die Minister bei der Klimakonferenz verstehen. Die sollte die Arbeit am Kleingedruckten des Paris-Abkommens abschließen. Der offene Punkt? Handel mit Klimagasgutschriften, klare Regeln oder Doppelzählung und viele Schlupflöcher. Durch die uralte Gutschriften zweifelhafter Herkunft ins Paris-Abkommen hinübergerettet werden können und das dann entwerten. Der grüne Europarlamentarier Bas Eickhout sagt, was viele denken.
Better no deal than a bad deal.
In dieser Frage lieber keine Einigung als eine schlechte, war seine Ansicht. Genauso ist es auch gekommen. Das Thema wird aufs nächste Jahr verschoben. Die Staaten haben auch keinen Weg gefunden, auf die dringenden Probleme der Welt im Klimawandel zu antworten. Nur die EU hatte was in der Hand. Der European Green Deal, stolz in Madrid vorgestellt, von Kommissionschefin Ursula von der Leyen.
We are ready to contribute with our European Green Deal to the global Green Deal.
Wir wollen mit unserem Green Deal zu einer globalen Lösung beitragen. Applaus, aber niemand ließ sich anstecken vom guten Beispiel. Am Ende war es dann nur noch eine Abwehrschlacht. Die Konferenz drohte weit hinter das zurückzufallen, was man im Klimaschutzabkommen von Paris bereits erreicht hatte. Brasilien und Indien, Australien, China bremsten an vielen Punkten. Die USA werden zwar schon nächstes Jahr nicht mehr dabei sein beim Klimaschutz, wollten aber noch viele Pflöcke im eigenen Interesse einschlagen. Der Umweltminister der Karibikinsel Grenada, Simon Steele, geißelte die Bremser. Diese Tatenlosigkeit kostet Menschenleben und schädigt die Heimat von Millionen überall auf der Welt. Von sehr weit oben blickte der Kommandant der internationalen Raumstation ISS, Luca Parmitano, auf die Konferenz herunter, live zugeschaltet. Sein Fazit: Wir Menschen sind das schwächste Glied. Das Leben auf der Erde wird weitergehen, auch wenn wir längst weg sind.
Nun liegen die Hoffnungen auf der nächsten Klimakonferenz im kommenden Jahr in Glasgow. Es berichtete Werner Eckert. Schneller liefern muss Großbritanniens frisch gewählter Premierminister Boris Johnson. Ihm bleiben etwa 6 Wochen, um wie versprochen den Brexit durchzubringen. Get Brexit done, so der Slogan seiner Wahlkampagne. Am 31. Januar soll es soweit sein. Mal wieder. Ganz oben auf Johnsons Agenda steht darüber hinaus die Sanierung des maroden britischen Gesundheitssystems NHS mit Investitionen von umgerechnet rund 40 Milliarden Euro. Mit dem Thema hatten die Europagegner 2016 auf roten Bussen für den Brexit Stimmen gefangen. Wenn auch mit geschönten Zahlen. Stefan Lag über die Pläne Boris Johnsons.
Dem frisch gewählten Premierminister Großbritanniens, Boris Johnson, steht eine arbeitsreiche Woche bevor. Schon Dienstag kommt das Unterhaus zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Am Donnerstag wird die Queen's Speech erwartet, bei der die Monarchin die Regierungserklärung Johnsons vortragen wird. Laut einem Bericht der Sunday Times plant der neue Premier in den kommenden 5 Jahren Investitionen in Höhe von umgerechnet rund 40 Milliarden Euro in das nationale Gesundheitssystem. Michael Gove, bislang Staatssekretär für Kabinettsangelegenheiten, äußerte sich am Morgen in der BBC zu den Plänen der Regierung. Was wir erwarten können, ist, dass das nationale Gesundheitssystem als erstes und wichtigstes Thema im Fokus ist, wenn es um Innenpolitik geht. Wir müssen sicherstellen, dass es hier eine ordentliche Finanzierung gibt und wir die Gesetzgebung darauf ausrichten, dass es eine Finanzgarantie für das nationale Gesundheitssystem geben wird. Das ist das erste und wichtigste Thema. Aber auch der Norden Englands soll nach vorne gebracht werden. Mit über 100 Millionen Euro soll die dortige Infrastruktur, etwa Straßen, Brücken und Nahverkehr, modernisiert werden, so der Bericht der Sunday Times. Michael Gove unterstrich, wie wichtig es sei, dort zu investieren. Wir müssen sicherstellen, dass die wirtschaftlichen Möglichkeiten gleichmäßiger über das Land verteilt werden. Daher sind Investitionen in die Infrastruktur notwendig, aber auch die Verbesserung der Fähigkeiten und der Bildung, damit sich die Chancen angleichen. Mit Hochdruck arbeitet Boris Johnson an der Umgestaltung der Regierungsmannschaft, wie diverse Zeitungen berichten. Ministerien sollen zusammengelegt, der Beamtenapparat entschlackt werden. Get Brexit done, das zentrale Wahlkampfversprechen, bis zum 31. Januar aus der EU auszutreten, soll noch vom bisherigen britischen Kabinett durchgeführt werden. Die Abstimmung im Parlament ist für Freitag vorgesehen und gilt aufgrund der klaren Mehrheitsverhältnisse als reine Formsache. Unterdessen wird die Kritik an Labour-Chef Jeremy Corbyn immer lauter. Erst 3 Tage nach der Wahl räumte er erstmals öffentlich ein, einen Teil der Verantwortung für das schlechteste Abschneiden seiner Partei seit 80 Jahren zu tragen. Corbyn betonte aber zugleich, Labour sei grundsätzlich auf dem richtigen Weg. Die Brexit-Diskussion habe diesmal den Wahlkampf überschattet. Zukünftig werde man wieder Wahlen gewinnen. Corbyn hat seinen Rücktritt für das Frühjahr 2020 angekündigt. Vielen Kritikern aus den eigenen Reihen ist das zu spät und zu wenig. Sie fordern eine programmatische Neuausrichtung. Corbyn solle sofort zurücktreten. Die populäre Labour-Politikerin Lisa Nandy erklärte heute in einer BBC-Polit-Talkshow ihre Bereitschaft zur Nachfolge. Die komplette Labour-Basis ist unter unseren Füßen weggebrochen. Wir müssen jetzt darüber nachdenken, wie wir die Wähler, die bislang ihr Leben lang Labour gewählt haben und dann zu den Konservativen gewechselt sind, zurückholen. Dafür sei ein Neuanfang nötig. Allem Anschein nach unterschätzt Corbyn völlig den Unmut in seiner Partei. Beobachter gehen davon aus, dass der Druck auf ihn immer größer wird. Der Kampf um seine Nachfolge hat jedenfalls bereits begonnen.
Das war Stefan Lag. Im schönen Bari im Süden Italiens ist eine kleinere Volksbank zusammengebrochen. Die Banca Popolare di Bari braucht dringend viel Geld und die italienische Regierung springt ein. Immer wieder weisen Finanzexperten auf Risiken im italienischen Finanzsektor hin. Wichtig, denn, so das Argument, eine größere Bankenkrise dort würde auch auf andere Länder überschwappen. Ist das übertrieben oder sind Italiens Banken ein Risiko für den Euro? Ulla Herrmann berichtet von der Börse in Frankfurt.
Das größte Institut im Süden Italiens hat wegen der jahrelangen Wirtschaftsflaute viele problematische Kredite angehäuft und droht zu kippen. Stefan Bielmeier, Chefvolkswirt bei der DZ Bank.
In Italien haben wir einen hohen Anteil an faulen Krediten. Der sinkt zwar, aber natürlich ist das italienische Bankensystem insgesamt immer noch angeschlagen. Das sieht man auch immer wieder bei Banken, die man unterstützen muss. Für Italien ist es einfach eine Belastung.
Die italienische Regierung hat 900 Millionen Euro für die Rettung der Volksbank Banca Popolare di Bari bereitgestellt. Das süditalienische Institut wurde unter staatliche Aufsicht gestellt. Robert Halver, Kapitalmarktexperte der Bader Bank.
Der italienische Staat rettet und die EZB finanziert. Das ist zwar nicht ganz koscher, das darf man normalerweise nicht, aber die EU hat panische Angst davor vor einer weiteren Finanzkrise. Sollte wirklich eine italienische Bank oder eine Bank aus einem anderen EU-Land, Euroland, wirklich pleite gehen, dann sind wir dort, wo wir 2008 waren. Und das wird man verhindern.
10 Jahre nach der Finanzkrise sitzen noch immer viele italienische Banken auf hohen Schuldenbergen, haben Milliarden Euro an Risiken aufgetürmt. Das Land hat es versäumt, die Institute auf die Globalisierung und die Digitalisierung einzustimmen.
Es gibt einige Banken in der gesamten Eurozone, die Probleme haben. Liegt ja auch daran, dass das Zinsumfeld, das Brot-und-Butter-Geschäft nicht mehr einträglich ist. Und da wird die Rettungsmission weitergehen. Wir sind noch lange nicht am Ende.
Die Altlasten, die teils im italienischen Bankensystem schlummern, sind mit ein Grund, warum sich deutsche Sparkassen und Volksbanken so erbittert gegen eine europäische Einlagensicherung wehren. Sie befürchten, dass deutsche Sparer dann für marode Banken in Südeuropa haften müssen. Denn Einlagensicherungssysteme werden mit den Beiträgen der Banken finanziert. Sie garantieren im Fall der Insolvenz die Einlagen der Kunden und sollen verhindern, dass die Bürger ein Institut stürmen und ihre Gelder auf einen Schlag abheben. Chefvolkswirt Stefan Bielmeier bei der DZ-Bank.
Eine gemeinsame Einlagensicherung würde bedeuten, dass man natürlich die Risiken aus Italien mit übernimmt. Und das kann natürlich zurzeit nicht der Fall sein, weil man sehr unproportional dann die Risiken übernehmen würde. Für Deutschland wäre das ein sehr schlechter Deal.
Der frühere deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble sträubte sich damals noch gegen eine Vergemeinschaftung der Schulden. Anders sein Nachfolger, der SPD-Politiker Olaf Scholz. Er ist bereit, für einen europäischen Bankenmarkt Zugeständnisse beim Thema europäische Einlagensicherung zu machen. Inzwischen aber stecken nicht nur italienische Banken in der Krise, sondern auch das deutsche Finanzsystem ist verwundbarer geworden. Die Commerzbank wurde zur Dauerbaustelle, sie verdient immer weniger Geld. Die Deutsche Bank schreibt sogar Milliardenverluste. Beim Aktienkurs von beiden kommen Aktionären schon lange die Tränen. So wundert es denn nicht, dass ausgerechnet in den einstigen deutschen Top-Instituten die Rufe nach einer europäischen Bankenunion lauter werden. Manager der kriselnden deutschen Geldinstitute hoffen davon zu profitieren. Nicht ausgeschlossen also, dass demnächst sogar die besser laufenden Banken in Spanien oder in Italien für die kriselnden hiesigen Geldhäuser gerade stehen müssen.
Ulla Herrmann an der Frankfurter Börse. Der Libanon galt bisher als eines der fortschrittlichsten Länder im Nahen Osten, wenn es um die Gesundheitsversorgung ging. Doch das Land steckt in einer schweren Wirtschaftskrise. Seit Wochen protestieren Menschen gegen die politische Klasse und Korruption. Das Vertrauen in die Kreditwürdigkeit des Landes ist erloschen. Nun fehlen vielen Kliniken die nötigen Instrumente, um ihre Patienten zu behandeln. Kliniken warnen vor einem bevorstehenden Kollaps. Anne Almeling berichtet.
Robin Arajanian bei der Visite. Seine Patientin ist wohlauf. Vor 2 Tagen wurde die 90-Jährige ins Krankenhaus eingeliefert. Diagnose? Oberschenkelhalsbruch. Ich konnte sie operieren. Zum Glück hatten wir das Material vorrätig, das wir brauchten. Das ist längst nicht mehr selbstverständlich in den Kliniken im Libanon. Schrauben, Prothesen und Implantate fehlen, weil kaum noch Medizinprodukte importiert werden. Dabei sind die Patienten darauf angewiesen. In der orthopädischen Chirurgie brauche ich Hilfsmittel, Material, die richtige Prothesengröße für meine Patienten. Man kann die Patienten nicht an das Material anpassen. Man muss das Material an die Patienten anpassen. Auf dem OP-Tisch müssen wir alle Größen verfügbar haben. Jahrzehntelang war das der Standard. Zulieferbetriebe importierten Medizinprodukte aus dem Ausland. Die Kliniken bezahlten dafür in Dollar. Ein üblicher Vorgang im Libanon, weil das libanesische Pfund an die US-Währung gekoppelt ist. Doch nun steckt das Land in einer schweren Wirtschaftskrise. Viele Menschen haben das Vertrauen in das libanesische Pfund verloren und Dollar sind Mangelware. Die Importeure brauchen Dollar, aber es gibt keine. Hinzu kommt, dass die Kreditwürdigkeit des Landes und seiner Banken als sehr niedrig eingestuft wurde. Banken in Europa und den USA haben Probleme mit Überweisungen aus dem Libanon. Erklärt Sulaiman Haroun, Leiter des Haroun-Krankenhauses und Präsident der libanesischen Krankenhausgewerkschaft. Eine solche Situation haben wir noch nie durchgemacht. Sulaiman Haroun hat deshalb einen Brief an die geschäftsführende Regierung geschrieben. Er fordert sie auf, den Krankenhäusern jeden Monat Geld zu überweisen, damit diese die Personalkosten, aber auch die dringend benötigten Medizinprodukte bezahlen können. Eine Verpflichtung, die die Regierung bereits in den vergangenen Jahren vernachlässigt habe, sagt Aya Majzoub von der Nichtregierungsorganisation Human Rights Watch. Die Regierung schuldet allein den privaten Krankenhäusern im Libanon 1,3 Milliarden US-Dollar seit 2011. Im Jahr 2019 hat sie noch keine einzige Rechnung beglichen. Wo das dafür vorgesehene Geld geblieben ist, weiß keiner genau. Klar ist nur, dass die Staatsverschuldung im Libanon mittlerweile auf mehr als 150% des Bruttoinlandsprodukts gestiegen ist, eine astronomische Summe. Korruption gilt als Hauptursache. Ein Grund, warum seit knapp 2 Monaten Zehntausende Menschen gegen die Mächtigen im Land protestieren, doch eine Lösung zeichnet sich bislang nicht ab. Im Gegenteil, zahlreiche Geschäfte im Land haben wegen der Wirtschaftskrise schließen müssen, viele Menschen wurden arbeitslos. Und wer nicht dringend medizinische Hilfe braucht, verzichtet sogar auf einen Besuch beim Arzt. In der Harun-Klinik ist es in diesen Tagen ungewöhnlich still. Wer es sich erlauben kann, wartet auf bessere Zeiten. Doch lange, warnt Suleiman Harun, werde das nicht mehr gut gehen. Wenn alles so bleibt, wie es ist, und ich habe meinen Brief an den Präsidenten, den Ministerpräsidenten und den Parlamentspräsidenten, an alle Minister und Abgeordneten im Parlament gerade abgeschickt und sie gewarnt, wenn wir so weitermachen, dann bricht das ganze System spätestens im Januar 2020 zusammen.
Das war ein Beitrag von Anne Almeling. Wir hoffen, Sie bleiben uns gesund den Rest der Woche erhalten. Morgen geht's weiter mit frischen Infos aus der Wirtschaft. In der Technik war Gerd Georgi, mein Name ist Paul-Christian Britz.
Das war ein Podcast der DW.